Meine Damen und Herren, es ist wieder Zeit für eine Wertschätzung. Und zwar habe ich diesmal einen Impulskauf getätigt. Die Leute sagen ja immer, Impulskäufe seien die schönsten Käufe, man soll sich auch mal was gönnen. Also habe ich das gemacht und habe mir gegönnt Tales of Berseria für die PlayStation 4 zum fantastischen Preis von 70 Euro im PlayStation Store. Und jetzt sitzt wahrscheinlich der André da, spuckt Kaffee auf seinen Monitor und weint dem ganzen schönen Podcast-Geld hinterher, das ich auf den Kopf gehauen habe im Impuls.
Gott im Himmel, Jochen Gebauer, wie kann man sich nur so hart gönnen? 70 Tacken auf Steam war es für 50 zu haben und nur damit du auf der Couch flätzen kannst mit deinem PS4-Controller, müssen wir so viel Geld ausgeben. Unerträglich.
Ja, gut, dass du es übrigens ansprichst. An der Stelle ganz kurz, ich sitze auf einem Sessel und nicht auf der Couch. Ansonsten allerdings stimmt das. Es gibt es tatsächlich auch noch für Steam. Da kostet es derzeit 50 Euro. Im PlayStation Store, wie gesagt, 70 Euro. Bei einigen Versandhändlern, wenn man es jetzt auch auf der PlayStation kaufen wollen würde, ist es auch für so 50 bis 60 Euro durchaus zu haben. Aber der offizielle Preis ist dort halt noch 20 Euro drüber. Und ich wollte es tatsächlich auf der PlayStation mit PlayStation Controller und so weiter spielen. Vielleicht ganz kurz als Hinleitung für alle die, die jetzt mit der Tales-Serie wenig anfangen können. Die Tales-Serie gibt's seit 1995. Der erste Teil, Tales of Phantasia, kam damals noch für den Game Boy Advance raus. Tales of Berseria ist jetzt der 16. Teil der Hauptreihe. Es gibt also auch noch einige Ableger. Der ist im Japan schon im August 2016 erschienen, jetzt im Januar in der restlichen Welt. Auch das ist relativ typisch für die Serie, dass sie meistens ein halbes Jahr bis ein Jahr braucht, um einen westlichen Release zu bekommen. Und was ebenfalls typisch ist für die Serie, ist, dass es sich zwar im Kern um ziemlich klassische japanische Rollenspiele handelt, allerdings mit einem kleinen Twist, nämlich mit dem Twist, dass das Kampfsystem in Echtzeit abläuft und ein sehr actionreiches, sehr kombolastiges Kampfsystem ist und eben nicht, wie man das jetzt vielleicht von früheren Final Fantasy Teilen noch kennt, ein rundenbasiertes Kampfsystem. Das vielleicht als kurze Erklärung dazu, was Tales of Berseria eigentlich ist. Gekauft übrigens, oder der Impulskauf entstand daraus, dass ich Tales of Berseria überhaupt nicht auf der Uhr hatte. Und dann allerdings kurz nach Release relativ viele Testberichte gelesen haben, die insbesondere die ungewöhnliche Story und die ungewöhnliche Heldin des Spiels sehr positiv hervorgehoben haben. Und nachdem ich an einigen Stellen gelesen habe, es sei tatsächlich mal wieder eine erfrischende Geschichte mit nicht so vielen Klischees, wie man sie vielleicht aus vielen Rollenspielen und japanischen Rollenspielen kennt, sondern mit einer sehr neuen Perspektive, mit einer sehr erwachsenen Perspektive, habe ich gedacht, das muss ich einfach spielen.
Ich bin ja mal gespannt. Ich habe mir das auch einreden lassen, und zwar bei dem Tales of Symphonia damals. Da hieß es auch so, ja, das ist ja mal eine ganz interessante Geschichte und das ist, dann ging es mir halt so, wie es einem so oft geht. Ne? Man hört ja immer wieder, Dinge seien interessant, Schule zum Beispiel und so, und dann geht man hin und stellt fest, also, weiß ich nicht, warst du denn jetzt begeistert auf Steam, wenn ich mir die Beschreibung durchlese, von wegen eine junge Frau, traumatisches Erlebnis, kennt nur noch Rachsucht? Da habe ich nicht als erstes den Gedanken im Kopf, hoch, das ist ja mal ein ganz origineller Ansatz.
Na, auf der Ebene ist es tatsächlich jetzt nicht das Originellste, was es in Sachen Storytelling in Medien, Romanen, Filmen, Spielen und so weiter schon jemals gegeben hätte. Also der Ansatz, nämlich eine klassische Rache-Story zu erzählen, ist tatsächlich kein besonders neuer. Was ich aber interessant finde an der ganzen Sache ist, dass du tatsächlich mal weder die Helden noch die Bösewichte spielst. Das ist ja so ein bisschen so eine neumodische Entwicklung, wie jetzt zum Beispiel zuletzt auch mit Tyranny, dass Spiele einen dann gerne mal in die Rolle des Bösen versetzen. Auch das ist hier nicht wirklich der Fall. Also du spielst nicht quasi den Antagonisten des Spiels, sondern die Hauptcharakterin Velvet, wie sie heißt, die ist auf einem sehr klassischen Rachefeldzug. Auch die Partymitglieder, die sich im Laufe deines Spiels dir anschließen, sind alle, ich würde jetzt mal sagen, nicht besonders nett, um es so rum zu formulieren. Oder ihre Motive sind jetzt nicht unbedingt die klassischen Heldenmotive. Also du spielst sozusagen so ein Zwischending zwischen Bösewicht und Held. Und diese Perspektive ist tatsächlich ganz interessant. Vielleicht kurz zur Erklärung, worum es jetzt explizit geht. Und an der Stelle muss ich dazu sagen, jetzt muss ich so ein bisschen die erste Stunde bis die ersten 90 Minuten des Spiels schon spoilern, weil es einfach wichtig ist, um zu erklären, wie die ganze Geschichte aufgebaut ist. Also du spielst diese junge Frau namens Velvet, deren kleiner Bruder relativ zu Anfang des Spiels geopfert wird von deinem Schwager in einem Ritual, das die Dämonen aus der Welt vertreiben soll. Das ist eine relativ brutale Opferung. Also das Spiel stellt sie jetzt nicht besonders explizit explizit mit expliziten Gewaltdarstellungen da, aber es ist schon ein relativ brutales rituelles Opfer, woraufhin deine Heldin die nächsten paar Jahre eingesperrt wird, von diesem Schwager übrigens, und sich dann befreien kann und dann eben auf den Rachefeldzug geht, weil sie Rache für ihren kleinen Bruder nehmen möchte. Und in der Zwischenzeit ist was passiert, nämlich der Schwager ist sozusagen der religiöse Anführer der Welt. Also das Ritual war halbwegs erfolgreich. Die Dämonen wurden zurückgedrängt. Die ganze dämonische Invasion ist sozusagen gescheitert. Jetzt werden noch die letzten Reste der Dämonen sozusagen eingefangen und eingekerkert oder umgebracht. Aber er ist der strahlende Held in dieser Welt, dem die komplette Bevölkerung zujubelt und den die komplette Bevölkerung für ihren Erlöser hält. Und deine Aufgabe, so wie sich das Spiel zumindest am Anfang darstellt, ist es eben, den Erlöser der Welt umzubringen. Und das finde ich einen echt interessanten Ansatz, oder nicht?
Wenn das Spiel dann hinter die Nerven behält und sich nicht rausstellt, dass er doch böse ist, sondern wenn sich rausstellen sollte, er hat halt den Jungen umgebracht, aber das war sozusagen im unterm Strich, ja, gesamtbilanzmäßig eine gute Idee, dann würde ich sagen, ja, wenn es dann hinter sich wieder dreht, wie es ja so gerne mal dann geschieht, dann würde ich sagen, naja.
Und jetzt kommen wir zu dem Problem. Schön, dass du es angesprochen hast. Wir hätten es nicht besser vorbereiten können, wenn wir es vorbereitet hätten. Das ist tatsächlich das Problem. Und jetzt könnte man argumentieren, spoilerst du hier ganz, ganz extrem, aber ich finde es wichtig, das dazu zu sagen. Nämlich, das ist genau das, was passiert. Also ich habe Tales of Berseria an der Stelle mal ganz kurz erwähnt, jetzt knapp über 20 Stunden gespielt und ich habe vielleicht die Hälfte des Spiels gesehen. Ich werde es wahrscheinlich nicht schaffen, das Ding komplett durchzuspielen. Deswegen habe ich gesagt, wir machen an der Stelle jetzt eine Wertschätzung. Ich kann es gut genug einschätzen, um zu sagen, ob man sich's kaufen sollte oder ob man nicht kaufen sollte. Ich kann allerdings nicht jetzt für das Ende sprechen, weil hätte ich so lange gewartet, bis das durchgespielt hätte, wird jetzt wahrscheinlich die Wertschätzung irgendwann im November erscheinen. Deswegen unter einem kleinen Vorbehalt. Aber tatsächlich, was sich dann im Laufe der nächsten Stunden tatsächlich andeutet, ist, dass er eben doch nicht so gut ist und dass dieser ganze Deal, den er da sozusagen gemacht hat, doch eher vielleicht einer ist, der auf so einer Ich-will-zum-Herrscher-der-Welt-werden-Ebene funktioniert. Und das ist tatsächlich so ein bisschen das Problem, was die Geschichte dann nach ein paar Stunden bekommt. Nämlich, dass sich eben, wie du es gerade gesagt hast, rausstellt, dass er doch ziemlich böse ist.
Wie es halt so ist. Mhm. Ich hätte gleich noch eine Frage zur Story und zwar: Ich habe sehr häufig schon erzählt bekommen, dieses oder jenes Spiel hätte ja eine tolle Story. Und insbesondere auch gerne bei japanischen Spielen, sitze ich hinterher davor und denke so, wenn ich auf die Story abstrakt schaue, auch so auf dem Level, wo wir jetzt drüber gesprochen haben, kann ich schon verstehen, warum man das für eine gute Story hält. Aber die Dialoge und wie das geschrieben ist, ist dann meistens trotzdem total scheiße und deswegen kann ich das nicht richtig genießen. Wie ist es bei dem Ding?
Da gucke ich sehr ambivalent drauf, um es so zu sagen. Also teilweise das Skript, wenn wir jetzt wirklich auf die reine Skriptebene gehen, wie sind die Dialoge geschrieben, wie ist die Handlung geschrieben, hat das Skript seine Höhen und Tiefen. Es gibt durchaus effektive, gute Dialoge und effektive, gute Zwischensequenzen. Es gibt allerdings auch ziemlich viel Mittelmaß bis hin zu fremdschämigen Dialogen, um es so zu formulieren. Also das muss man da sozusagen in Kauf nehmen, dass man zwischen den guten Passagen auch einige hat, die wirklich auf schlechtem japanischen Anime-Niveau sich befinden. Vielleicht an der Stelle kurz erklärt, einer der anderen Merkmale der Tales-Serie ist, dass es seine Geschichte eben nicht nur in klassisch so in Zwischensequenzen und in Dialogen in Zwischensequenzen erzählt, sondern immer mal wieder so Manga-Sequenzen hat. Das bedeutet, du läufst vielleicht durch einen Dungeon oder du läufst durch eine Stadt, nachdem jetzt vor 5 Minuten eine Zwischensequenz passiert ist und dann poppt so eine Manga-Sequenz auf, so nenne ich sie jetzt zumindest mal, wo dann so eine Art Comic-Panel auf deinem Bildschirm erscheint und dort die teilanimierten Figuren halt über das reden, was gerade passiert ist oder was sie noch vorhaben. Und so schafft es die Tales-Serie meistens sogar relativ effektiv, dir so eine Bindung zu den Figuren zu geben, weil die Figuren eben nicht nur, wie es in vielen anderen Rollenspielen ist, halt von Zwischensequenz zu Zwischensequenz laufen und dazwischen nichts zu sagen zu haben, sondern weil die tatsächlich ihr Tun und ihre Handlungen und ihre Gedankengänge auch reflektieren. Das führt allerdings dazu, dass das Spiel jetzt insbesondere, so gut kenne ich die früheren Tales-Spiele dann auch nicht, weil ich immer nur ein paar davon gespielt habe und auch nicht alle davon durch, aber die neigen dann dazu, sehr mitteilungsbedürftig zu sein. Das heißt, es gibt also auch immer mal wieder, teilweise sind die auch optional, diese Dialoge, bei denen man dann davor sitzt und wirklich sehr unmotiviert auf weiter, 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 weiter klickt. Zumindest mir ging's so. Einfach weil es viel zu viel ist und weil es viel zu viel in belangloses Gelaber ausarten kann. Ich kann allerdings auch verstehen, wenn jemand genau auf diese Erzählweise steht, warum er dann die Tales-Spiele sehr mag. Also wenn man davon halt einfach nicht genug haben kann, von diesem ganzen Party-Banter, um es so zu sagen, dann sind die Tales-Serien schon, die Tales-Spiele schon so eine kleine Offenbarung. Aber das Skript ist nicht durchgängig auf einem sehr hohen Niveau.
Okay. Und dann das nächste, was mich mal gleich interessieren würde, ist, das war insbesondere damals bei dem Tales of Symphonia so ein Ding. Das ist vielleicht nicht jetzt durchgängig für alle Tales-Titel, wobei, aber man kann das schon einigermaßen generalisieren. Also auf jeden Fall der Grafikstil, die Art und Weise, wie das dargestellt wird, ist selbstverständlich so diese typische Japano-Rollenspiel-Optik. Aber die Figuren wirken sogar im Kontext von Japano-Rollenspielen, also bei dem Symphonia damals, extrem jung. Und dann ist aber das eine relativ ernste Geschichte, so mit Konflikt zwischen irgendwelchen Herrscherhäusern und familiären Zwistigkeiten und so. Aber das, ich habe durchaus ein Faible für japanische Rollenspiele. Ich bin damit groß geworden. Aber ich habe damals echt gedacht, das ist wie wenn eine Grundschulklasse König Lear aufführt. Das ist halt einfach so ein starker Bruch zwischen der Anmutung dieser Figuren und den Geschehnissen. Wie hast du das erlebt bei dem Tales of Berseria?
Das ist definitiv einer der Punkte, die bei Tales of Berseria tatsächlich, ich finde ihn eher interessant. Was du jetzt beschreibst, ist ja was relativ häufig, nicht nur in der Tales-Serie, sondern relativ häufig in japanischen Rollenspielen oder in japanischen Spielen im Allgemeinen oder in Medien, um es noch breiter zu formulieren, auftritt. Zum Beispiel ein schönes Beispiel wäre auch Valkyria Chronicles, falls du das gespielt hast. Das ist ja eigentlich eine sehr, sehr ernste Geschichte, die an den Zweiten Weltkrieg und an die Invasion der Wehrmacht angelehnt ist, aber gleichzeitig auf einer sehr kindlichen Ebene auch wieder funktioniert. Das hat so einen sehr fließenden Wechsel zwischen extrem kindlich und dann extrem, du musst jetzt mal schlucken. Und da kann ich total verstehen, warum manche Leute sagen, das fühlt sich für mich nicht echt an. Ich fand das aber tatsächlich interessant, weil meiner Ansicht nach zum Beispiel Tales of Berseria es relativ gut sogar hinbekommt, dass du in einer Zwischensequenz zum Beispiel buchstäblich über Leichen gehst, weil du ja einfach auf deine Rache aus bist und weil dir einfach vollkommen egal ist, oder Velvet in diesem Fall, ob irgendjemand zwischen ihr, also wenn jemand zwischen ihr und ihrer Rache steht, dann muss er halt weg. Und das ist auf einer sehr, ich würde sogar sagen, auf einer sehr erwachsenen Weise umgesetzt. Aber im nächsten Moment hast du dann vielleicht eine Anime-Sequenz oder eine Manga-Sequenz, wie ich sie jetzt vorhin genannt habe, in der buchstäblich jemand einen Fluss weint, um es so zu formulieren. Also dann, wo buchstäblich halt in total überzogener Manier jemand halt in Tränen ausbricht und dann wirklich so ein Fluss von Tränen aus den Augen rinnt. Diesen fliegenden Wechsel in der Tonalität, den hast du auch bei Tales of Berseria, aber mich persönlich stört der nicht so extrem. Aber ich kann total verstehen, wenn dich das jetzt stört. Und dann würde ich sagen, dann mach lieber einen Bogen drumrum.
Ich meinte gar nicht, also diese eigenartige Verquickung von so slapstickartigen, humorigen Elementen und sehr ernsten Themen, wie sie das gerade auch so asiatische Filme gerne macht, das stört mich in der Regel gar nicht so sehr. Das bin ich eigentlich relativ gut gewohnt, auch so über die ganzen Hongkong-Produktionen. Ich meinte tatsächlich wirklich jetzt die optische Anmutung der Figuren. Ich habe mal ein paar Screenshots angeschaut von Tales of Berseria, da scheinen sie wenigstens so ein bisschen eher in diesem jugendlichen Niveau von der Darstellung zu sein, während bei den Tales of Symphonia in meiner Erinnerung zumindest, die wirkten halt wirklich wie kleine Kinder in der Art, wie sie dargestellt waren. Und das war der Moment, wo ich gedacht habe, da ist halt einfach so ein Bruch zwischen dieser Optik und dem, was ich da sehe, dass es halt sehr schwierig war, da zumindest reinzukommen.
Okay, dann ganz kurz auf dieser Ebene. Ja, die wirken wie die klassischen japanischen Rollenspielhelden, nämlich so in der, die sehen aus, als wären sie irgendwo um die 17, 18, 19 rum in dem Dreh. Sie sehen nicht aus wie 12-Jährige. Also du kriegst im Laufe des Spiels auch einen kleinen Jungen in die Party. Der sieht natürlich extrem kindlich aus, aber ansonsten bewegt sich das noch im Rahmen.
Okay, na immerhin. Und was mich auch interessieren würde, ist natürlich, wie findest du denn das Kampfsystem? Weil die haben ja so ein Echtzeitkampfsystem in den Tales-Spielen, das hast du, glaube ich, auch schon erwähnt. Ich weiß nicht so recht, ich bin ja sowieso meistens dann, wenn es halt kein wirklich gut gemachtes, wirkliches Action-Kampfsystem ist, sondern so ein Mittelding, bin ich immer so ein bisschen eher im Lager derjenigen, die sagen, dann mach mir lieber ein Runden-Kampfsystem. Wie haben sie denn das diesmal hingekriegt? Das schwankt ja in der Reihe häufig mal.
Das ist jetzt eine interessante Frage, weil ich bin ja überhaupt kein Freund von Echtzeitkampfsystemen in japanischen Rollenspielen. Was einer der Gründe war, warum ich mit der Tales-Reihe nie so richtig warm geworden bin. Ich bin echt immer einer, der sagt, gib mir ein rundenbasiertes Kampfsystem oder gib mir so ein Active-Time-Battle-System, wie es dann nach einiger Zeit die älteren Final Fantasies hatten, um das so ein bisschen zu verquicken und ein bisschen schneller und dynamischer zu machen. Das ist mir persönlich immer lieber. Mich stört allerdings bei Tales of Berseria das Kampfsystem überhaupt nicht. Ich würde sogar behaupten, ich hatte damit Spaß. Ich muss allerdings den Vorbehalt sagen, ich habe das überhaupt noch nicht verstanden. Ich bin jetzt 20 Stunden drin und ich habe die meiste Zeit nicht den Hauch einer Ahnung, was ich da mache.
Ich habe gelesen, als ich ganz kurz reingeschaut habe in Nutzerkommentare, dass es aber dafür ziemlich einfach sein soll und das steht einem vielleicht auch einfach nicht im Weg.
Das ist garantiert einer der Punkte. Also das Kampfsystem, so wie ich mich daran eingearbeitet habe und so wie es dir erklärt wird im Laufe des Spiels mit verschiedenen Tutorials, also das Spiel gibt dir selbst nach 10, 15 Stunden noch neue Funktionen im Kampfsystem und erklärt es dir in einem kurzen Tutorial. Es hat auch eine sehr, sehr umfangreiche eingebaute Hilfefunktion oder so ein eingebautes Lexikon, wo du viele Sachen nachlesen kannst. Und so, wie sich das anfühlt und anschaut, steckt da ein extrem komplexes Kampfsystem drin, bei dem du auch wirklich ganz viele Sachen manuell festlegen kannst. Ich habe ja vorher erwähnt, das Ganze basiert letztlich darauf, dass du Kombos aneinander reißt. Das ist, lässt sich tatsächlich fast schon mit sowas wie God of War oder so vergleichen. So ein bisschen fühlt sich das auch an. Das Problem, wenn man es Problem nennen möchte, ist halt, dass wenn du es wie ich auf dem normalen Schwierigkeitsgrad spielst, dir einfach 90% der Möglichkeiten total egal sein können und wo du einfach mit den vorgefertigten Autofunktionen so gute Resultate machst, dass mich das Spiel nie dazu gezwungen hat, in irgendeiner Form mich näher damit zu beschäftigen. Und das führt tatsächlich dazu, dass ich die meisten Kämpfe damit zubringe, wenn es jetzt nicht gerade ein Bosskampf oder ein besonders starkes Monster ist, die meisten Kämpfe wirklich damit zubringe, wie wild auf zwei Tasten einzuhämmern. Und das ist effektiv. Das funktioniert. Ich bin noch nicht ein einziges Mal gestorben. Ich könnte jetzt den Schwierigkeitsgrad höher stellen und mich dann genauer mit diesem Kampfsystem auseinandersetzen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dann finde ich da ein überraschend komplexes und überraschend freies System, mit dem ich sehr viel machen kann, zumal sich die einzelnen Charaktere, du hast immer 4 im Kampf und bis zu 6 in der Party, die kannst du auch während den Kämpfen fließend wechseln und fließend austauschen und da entstehen nochmal neue Kombo-Möglichkeiten, wenn du jetzt einen neuen Charakter reinbringst, wenn der alte gerade mit seiner Kombo fertig ist, da kannst du so viel machen in dem System, die Charaktere spielen sich auch wirklich unterschiedlich, wenn du jetzt mehr als einen steuern möchtest. Ich steuere in der Regel einfach nur die Velvet und lasse den Rest von der KI übernehmen, aber du kannst jetzt auch jeden anderen steuern und dann übernimmt halt da den Rest der KI oder du wechselst im Kampf immer durch. Das kannst du machen, wie du willst. Da stecken viele Möglichkeiten drin, aber ich habe die halt nie gebraucht. Und wenn ich sie nie brauche, führt's halt dazu, dass ich mich auch nie mit denen großartig auseinandersetze, weil warum soll ich jetzt eine halbe Stunde oder eine Stunde oder mir am Ende 5 Stunden Zeit nehmen, um jede Feinheit des Charaktersystems zu lernen, wenn ich zumindest auf dem normalen Schwierigkeitsgrad auch mit 2 Buttons sehr gut durchkomme.
Ist denn irgendwas an dem Kampfsystem dran, dass du nicht mal irgendwie ein Interesse daran gehabt hättest, den Schwierigkeitsgrad hochzusetzen und zu sagen, so hey, aber vielleicht macht das dann hinterher viel mehr Spaß, wenn da eine Herausforderung da ist? Gibt es da was, das eher abschreckend ist? Oder denkst du nur, keine Ahnung, das Investment in die Lernkurve zahlt sich dann am Ende doch nicht so aus? Also ich meine, es gibt ja einen bestimmten Grund, warum du gesagt hast, ach nee, das lasse ich mal bleiben.
Also bei mir persönlich liegt es wirklich daran, wenn ich jetzt ganz ehrlich sein soll, ich habe da gar kein großes Interesse dran. Weil gerade bei japanischen Rollenspielen, deswegen ist mir auch ein sehr banales und sehr altmodisches Rundenkampfsystem in der Regel am liebsten, weil die Kämpfe in japanischen Rollenspielen in der Regel nur ja das spielerische Element sind, das halt eine Geschichte zusammenhält. Und ich will einfach nur wissen, wie die Geschichte weitergeht. Ich will mich gar nicht sonderlich lang mit Kämpfen aufhalten. Ich will da gar nicht sonderlich tief in irgendein Kampfsystem Komplexität einsteigen. Für mich beziehen japanische Rollenspiele da nicht ihren Reiz raus. Und ich glaube, das ist der Hauptgrund, warum ich gesagt habe, gut, ich könnte das jetzt auf schwierig stellen und mich dann sehr intensiv mit dem Kampfsystem auseinandersetzen. Aber mein Gott, am Ende dauern dann die Kämpfe länger. Und das will ich gar nicht. Ich will ja weiterkommen, ich will wissen, wie die Geschichte weitergeht. Das ist der Grund, warum ich das letztlich spiele. Solange die Kämpfe mir dabei nicht im Weg sind, soll mir das recht sein.
Okay, also zwing mich dazu, spiel, sonst mache ich hier gar nichts.
Also da bin ich wirklich, da hüpft quasi das Pony nicht höher, als es muss.
Ja.
Um es so zu formulieren. Aber ich kann, glaube ich, mit Fug und Recht behaupten, nach dem, was ich bislang gespielt habe, ist, wer überhaupt nicht so tickt wie ich Und wer generell so ein actionreiches, kombobasiertes Kampfsystem mag und wer sich da auch reinfuchsen will und wer da viel experimentieren will und viel individualisieren will, für den steckt in Tales of Berseria echt ein interessantes Kampfsystem. Also das muss man dazu sagen.
Gibt es da nicht ein identifizierbares, klassisches Vorbild? Japanische Rollenspiele haben ja gerne mal irgendeinen klassischen Text wie Shakespeare oder so als Vorlage, an dem sie sich orientieren.
Würde mir jetzt spontan nicht einfallen. Also ich hab's ja skizziert, es ist eine relativ klassische Rachegeschichte. Also da gibt es wahrscheinlich etliche Vorbilder, die man jetzt aus Literatur, Film und so weiter zitieren könnte.
Hätte also, sein können, dass dir da was irgendwie ins Auge
gekommen ist mir jetzt spontan, könnte ich dir das jetzt nicht sagen, dass mir jetzt spontan irgendwie gesagt hat, oh, das erinnert mich ja total an Macbeth. Zum Beispiel.
Ja, genau. Der Graf von Monte Cristo in Japanisch oder so.
Ja,
genau.
Nee, ist mir tatsächlich, habe ich aber auch offen gestanden nicht so sehr drüber nachgedacht. Woran es mich tatsächlich teilweise erinnert hat, ist so viele andere moderne japanische Rollenspiele, weil Tales of Berseria an etwas leidet, also ich empfinde das als Leiden, man kann das auch positiv sehen und viele Tests sehen das auch positiv, nämlich an so einem Feature Creep. Was du noch drin hast und was man erwähnen sollte in Tales of Berseria, ist, du hast zum Beispiel ein Kochen-Feature, so ähnlich wie das bei Final Fantasy 15 jetzt funktioniert hat. Also du musst Zutaten sammeln, dann kannst du verschiedene Rezepte, die du im Laufe des Spiels erweiterst, kannst du dann kochen und dann bekommst du im nächsten Kampf einen Bonuseffekt. Das ist zum Beispiel drin, wobei das ein ziemlich gutes Auto-Kochen-Feature hat. Das heißt, du kannst einfach viele Ressourcen dir besorgen oder dir einkaufen. Und dann kochen die Charaktere nach jedem Kampf automatisch und du kannst dann im Kochlevel aufsteigen und dann kriegst du neue Rezepte und wirst besser im Kochen und dann kriegst du Zusatzeffekte. Das ist eine Sache, die drin steckt. Dann steckt zum Beispiel noch so ein Piraten-Minispiel drin, was so ein bisschen funktioniert wie der Kriegstisch aus Dragon Age Inquisition. Also du schickst dann deine Piratenflotte in irgendeine Region und die kommt dann nach einer festgelegten Zeit. In der Regel sind das 30 Minuten, zumindest soweit wie ich es bislang gespielt habe, kommen die zurück und bringen halt Beute mit. Oder du hast ein Kellner-Minispiel, das es gibt. Oder du hast ein Karten-Minispiel. Und. Also da stecken, dann hast du noch ein Crafting-System, ein relativ rudimentäres. Das heißt, du kannst Waffen und Ausrüstungsgegenstände kaputt machen oder auseinandernehmen oder zerlegen und kannst dafür existierende dann verbessern. Das alles steckt drin und das alles, ich würde jetzt nicht sagen, irgendwas davon ist wirklich schlecht. Aber wäre nichts davon in Tales of Berseria drin, würde ich, glaube ich, nicht hier sitzen und sagen, mein Gott, wenn es doch bloß ein Kochen-Feature hätte.
Okay. Wie ist es denn sonst so von der ganzen Anmutung, von der Atmosphäre? Also erstmal Technik würde mich auch nochmal interessieren. Ich erinnere mich an das Tales of Symphonia. Das sah auf einer PS3 aus wie ein PS2-Spiel. Sind sie inzwischen da ein bisschen weitergekommen? Und wie ist denn die Welt so, die Spielwelt? Ist das eine faszinierende Spielwelt oder ist das so ein Standardding?
Also sie sind, zum ersten Teil deiner Frage, auf jeden Fall weitergekommen, denn Tales of Berseria sieht auf der PS4 aus wie ein PS3-Spiel. Also insofern eine ganze Generation weitergekommen. Es kam, glaube ich, auch in Japan parallel noch für die PS3 damals raus, letztes Jahr. Also es sieht aus wie ein PS3-Spiel. Das muss man im Vorfeld wissen, das ist kein Next-Gen-Titel. Wenn du jetzt über das ganze Weltdesign und das ganze Leveldesign, um es jetzt grober zu formulieren, sprichst, dann würde ich an der Stelle sagen, das ist wahrscheinlich das mit Abstand Schwächste an dem ganzen Spiel. Das Level und das Weltdesign ist generisch von der Stange und sturzlangweilig. Also du hast zum Beispiel jeder Dungeon besteht gefühlt aus zwar einem individuellen, aber eben auch nur aus diesem einen kleinen Grafikset, das sich halt wieder und wieder und wieder und wieder und wieder und wieder und wieder wiederholt. Es sind, um es noch ganz kurz zu formulieren, es sind gefühlt, es werden mehr sein, aber ich sage jetzt gefühlt, sind es 10 Assets, die ein Dungeon halt einfach in 10 Bildschirmen wiederholt.
Okay, ist das eine Open World oder was ist das? Ist das levelbasiert?
Nein, es ist ein sehr lineares, zumindest zu dem Punkt, wo ich jetzt noch bin. Es ist ein komplett lineares Spiel. Es gibt Hinweise, dass es sich später sehr wahrscheinlich öffnet, einfach weil es noch Gebiete gab teilweise oder einzelne Abschnitte in Gebieten, an die ich noch nicht hinkomme, wo ich dann vermute, da brauche ich irgendwann storymäßig einen Gegenstand, der die dann eröffnet. Also ich nehme an, es wird irgendwann ein Punkt kommen, nach 20 Stunden bin ich da noch nicht, an dem sich das ein bisschen öffnet, aber bislang ist es eine komplett lineare Geschichte. Es gibt auch keine Weltkarte. in diesem Sinne in dem Spiel. Und auch das ist, glaube ich, relativ typisch für die Tales-Spiele. Also die waren jetzt noch nie irgendwie Open World und so weiter. Aber auch das stört mich nicht. Was mich tatsächlich stört, ist wie generisch die einzelnen Abschnitte, ob das jetzt Oberweltabschnitte oder Dungeons sind. Also da hätte erheblich mehr Zeit und Mühe gerne in das Level-Design, rein schon auf einer Art-Design-Ebene fließen können und wahrscheinlich auch fließen müssen. Also bevor ich jetzt ein Kochen-Minispiel habe oder in so ein kleines Piratenbeute-Minispiel, hätte ich viel lieber Dungeons, die tatsächlich Spaß machen, zu erkunden. Und da krankt das Spiel, finde ich, erheblich dran. Es führt dann sogar auch zu solchen Sachen. Also die Dungeons sind relativ vollgepackt mit Loot, aber ich habe selten eine Schatzkiste gesehen, die unmotivierter in der Weltgeschichte rumstand als bei Tales of Berseria. Ich hätte vorher auch nicht gedacht, dass Schatzkisten unmotiviert irgendwo rumstehen können. Es hat auch teilweise interessante Features, die ich bis jetzt zumindest noch nicht begriffen habe, weil Schatzkisten werden dir auf der Minimap angezeigt, nachdem du sie geöffnet hast.
Ich habe mich. Inventarlimit, sodass du da was drin zurücklassen könntest, zu dem du zurückkehren willst?
Es gibt tatsächlich ein Inventarlimit, jetzt wo du es sagst, aber das bei mir zumindest poppte das bislang so selten auf und auch wirklich nur bei so Wegwerfgegenständen, die du quasi im Dutzend billiger findest und dann beim nächsten Händler verkaufen kannst, dass es jetzt trotzdem irgendwie seltsam wirkt, mir die Schatzkiste halt auf der Karte dann anzuzeigen, wenn ich sie aufgemacht habe.
Tja, ne, die werden schon ihren Grund gehabt haben.
Ja, vielleicht finde ich ihn auch noch jetzt im weiteren Spielverlauf raus, wenn ich denn tatsächlich dazu komme, nochmal 30 Stunden oder 40 rein zu versenken. Denn mein Tipp wäre, wenn man nicht durchhetzen will, wenn man sich Zeit lässt, zumindest die Dungeons auch tatsächlich zu erkunden, vielleicht noch das ein oder andere optionale Monster umzubringen. Es gibt gar nicht so viele Nebentätigkeiten wie jetzt zum Beispiel in einem Final Fantasy 15. Also es ist das wesentlich fokussiertere Spiel, was mir gut gefällt, weil ich das lieber mag. Aber trotzdem, wenn ich jetzt noch so weiterspielen würde wie bisher, dann glaube ich, käme ich am Ende auf 60 bis 80 Stunden. Nach dem, was ich jetzt auch gelesen habe und mir angelesen und angeschaut habe, bevor wir jetzt die Wertschätzung gemacht haben, damit ich eine Prognose abgeben kann, wie lang das Spiel ist. Ich glaube, ich habe jetzt nach 20 Stunden ungefähr die Hälfte gesehen und am Schluss kommt noch ein optionaler Dungeon dazu und. Also ich würde schätzen, am Ende kommt man bei 60 bis 70 Stunden raus, wenn man wirklich alles machen will.
Und was ist denn deine Prognose? Also glaubst du, dass du das je beenden wirst oder wird das mal irgendwann kurz nebendran gelegt und dann kehrst du nie wieder zurück?
Ich glaube, Letzteres wird passieren. Und ich glaube, ich werde es immer ein bisschen schade finden, weil ich tatsächlich jetzt an einem Punkt bin, wo offensichtlich der Mittelteil der Geschichte kommt und relativ viele Füllermissionen sozusagen und Füllerziele eingebaut wurden und die Hauptstory so ein bisschen auf kleiner Flamme im Hintergrund köchelt. Aber ich hätte schon Lust, weiterzuspielen. Mich würde schon interessieren, wie sie diese Geschichte weiter erzählen und wie sie ausgeht. Und auch, ob meine Befürchtung, nämlich, dass es sich jetzt tatsächlich zu einer klassischen Gut gegen Böse Geschichte wandelt, bei der du vielleicht so die Anti-Guten bist, um es so rum zu formulieren. Das wäre im Moment meine Befürchtung. Vielleicht stellen sie das aber auch nochmal auf den Kopf. Das will ich ja an der Stelle gar nicht ausschließen. Aber die Story ist immer noch für mich gut genug, um das weiterspielen zu wollen. Ich befürchte allerdings, ob des Aufwandes, der da noch drinsteckt, ich werde es jetzt nach der Wertschätzung beiseite legen, mir vornehmen, ach, wenn du mal wieder 3-4 Tage Zeit hast oder am Wochenende und dann kommt doch was dazwischen. Also das muss man, ich glaube, das ist halt das klassische Spiel, das eignet sich fantastisch dafür, wenn man jetzt 2 Wochen Urlaub hat und sich einfach sagt, ich habe mal wieder Lust auf ein japanisches Rollenspiel mit allen seinen Stärken und allen seinen inhärenten Schwächen.
Gut, dann damit, das ist ja schon der erste Satz, der zu einer Wertschätzung führt, dann mach doch gleich weiter.
Ich tue mich da tatsächlich ein bisschen schwierig mit. Also ich habe mir dann überlegt, was würde ich denn mit Tales of Berseria machen, wenn ich noch wie früher ein klassischer Spielejournalist wäre und jetzt einen klassischen Test schreiben müsste. Und ganz ehrlich, ich würde wahrscheinlich eine hohe 70 hinschreiben. Und das Spiel aus den Gründen, die jetzt auch genannt sind, loben und aus den Gründen, die ich auch genannt habe, kritisieren. Aber am Schluss stünde da jetzt so eine hohe 70 sehr wahrscheinlich. Ich glaube, man kann auch eine niedrige 8 vertreten. Man könnte auch sehr wahrscheinlich eine hohe 60 vertreten. Das ist alles im Rahmen, je nachdem, wie man die Stärken und Schwächen gewichtet. Aber das würde darauf basieren, dass ich keine 70 € dafür ausgegeben habe. Im Hinblick darauf, dass das Ding 70 € im PlayStation Store kostet, finde ich es leicht dreist. Ich meine, jeder kann für sein Spiel aufrufen, was er will. Niemand wird gezwungen, diese 70 € zu bezahlen. Das alles versteht sich von alleine. Aber im Kontext dessen, was es da draußen alles gibt und zu welchen Preisen das alles gibt, ist Tales of Berseria hoffnungslos überteuert. Deswegen würde ich an der Stelle sagen, wenn man nicht ein großer Fan ist und eben genau zum Beispiel auch von der Tales-Serie oder, wie ich es jetzt vorhin gesagt habe, ich will 2 Wochen was zu spielen haben, weil ich Urlaub habe oder weil ich gerade krank bin oder was auch immer und man sucht nach etwas, in dem ausdrücklich einfach sehr viel Inhalt steckt und eine sehr, sehr lange Geschichte, auch wenn die teilweise gestreckt ist, dann kann man auch die 70 Euro ausgeben, weil man kriegt halt 70 Stunden dafür. Aber im Kontext finde ich halt echt 70 Euro oder auch 50 bei Steam, da würde ich jederzeit sagen, warte auf den Sale, nimm's für die Hälfte mit und dann hast du gut angelegt.
Das heißt so 35, 30 ja. In der Ecke?
Ja, ja auch angesichts des Umstandes, das ist halt wirklich an manchen Stellen echt wie einen Schnellschuss aussieht. Ich habe das generische Welt- und Dungeon-Design genannt. Es ist wirklich nicht auf PS4-Niveau, was die Technik angeht. Ich finde die englische Sprachausgabe, vielleicht das noch ganz kurz, es gibt englische und japanische Sprachausgabe und optional solide deutsche Untertitel, soweit wie ich mir die deutschen Untertitel angeschaut habe. Auch die Sprachausgabe, die englische Sprachausgabe ist jetzt auf einem okayischen Niveau. Das geht auch noch mal besser. Also die ganzen Production Values sind meines Erachtens nach nicht auf 70 Euro Niveau. Die sind auf 30 oder 35 Euro Niveau. Wenn ein das alles nicht stört und man eben diese 70 Stunden haben will, dann kann man auch die 70 ausgeben. Aber ich würde sagen, ich hätte mich geärgert. Oder ich ärgere mich jetzt ein bisschen über die 70 Euro. Einfach weil es die Production Values des Spiels nicht hergeben. Das ist halt einfach so ein Fall, die Tales-Serie hat ihre Fans, die geben auch 70 dafür aus, also stellen wir es für 70 rein. Wahrscheinlich, vielleicht erscheint das nächste für 90, ich nehme an, die Tales-Fans würden es auch ausgeben. Wenn ich ein Tales-Fan wäre, würde ich es wahrscheinlich auch ausgeben.
Ja gut, das ist ja, so sind die Fans. Aber das heißt, okay, aber nur noch mal eine Nachfrage dazu, weil ist das, die Story ist dann am unterm Strich doch so gut, dass man sagt, ja, weil ich habe so das Gefühl, okay, da plätschert so das Kampfsystem vor sich hin, aber die Welt ist auch nicht wirklich faszinierend und so. Das ist so ein Ding, wo ich das Gefühl habe, wenn man da sitzt und natürlich mit den Hufen scharrt und sich denkt, ich will unbedingt mal wieder ein Japano-Rollenspiel und genau diese Art von Story spricht mich vielleicht an oder was auch immer mich daran fasziniert, dann ist das sicherlich eine gute Wahl, so klingt es auch. Ansonsten klingt es aber auch irgendwie wie so ein Spiel, das mit Schulterzucken links liegen gelassen werden darf.
Ja, sicherlich. Also es ist jetzt in vielerlei Hinsicht ein grundsolides Spiel. Es hat einige Schwächen. Es hat auch einige Ausreißer nach oben. Also ich finde bislang immer noch die Story und insbesondere den Hauptcharakter ungewöhnlich interessant für ein japanisches Rollenspiel. Auch da gibt es sicherlich bessere. Also wir reden hier nicht über ein Story-Niveau, wie das vielleicht die Leuchttürme der Final Fantasy-Reihe hatten. Aber wir reden hier über durchaus sehr, sehr gutes Story-Niveau, auch im Vergleich zu anderen zeitgenössischen japanischen Rollenspielen. Also gib mir die Story von Tales of Berseria jeden Tag vor der Geschichte von Final Fantasy 15, das war ein Autounfall. In der Hinsicht sage ich, es ist einfach ein grundsolides Spiel, es ist kein herausragendes Spiel auf vielerlei Ebenen und auch aus der Story hätte man, zumindest soweit wie ich es gespielt habe, durchaus ein bisschen mehr machen können, ein bisschen mutiger noch damit umgehen können. Seine Höhepunkte hat es definitiv immer dann, wenn deine Gruppe was total moralisch Verwerfliches macht und du halt eben nicht davor sitzt und total abgestoßen davon bist, sondern weil das Spiel es tatsächlich insbesondere bei Velvet, dem Hauptcharakter, gut hinbekommt, dir zu erklären, warum sie das tut. Das macht es halt sehr gut. Das machen wenig andere Spiele, machen das überhaupt und wenig andere machen das so gut. Dafür hat das schlechte Seiten. Also unterm Strich bleibt ein solides Rollenspiel, würde ich sagen. Dass man gleichzeitig total super und 70 Stunden rein versenken kann oder, wie du es jetzt eben gesagt hast, achselzuckend sagen kann, nee, sowas brauche ich nicht. Ich glaube, es gibt halt beides her.
Gut, dann hoffe ich, dass Sie da draußen die Informationen haben, um zu entscheiden, was auf Sie zutrifft. Und Jochen Gebauer verabschiedet Sie jetzt aus dieser Wertschätzung.
Genau, meine Damen und Herren, wie immer vielen Dank, dass Sie Unterstützer und Bäcker dieses Podcasts sind. Wir hören uns demnächst wieder bei der nächsten Wertschätzung oder bei einem anderen unserer Bäcker-Formate oder bei einem unserer Podcasts. In der Zwischenzeit würde es mich freuen, wenn Sie uns im Forum wissen lassen, was Ihnen gefällt, was Ihnen nicht gefällt, wie Ihnen die heutige Wertschätzung gefallen hat. Und bis dahin sage ich Ciao.